Vor kurzem haben wir mit Freude den Muttertag gefeiert. Und es ist sehr passend, dass das immer im Mai passiert, im Muttermonat. Das heißt, dass die Christen weltweit, sowohl in der Kirche als auch zu Hause, der Himmelskönigin von Herzen besondere Huldigungen des Gebets und der Verehrung darbringen. Heute werden wir uns zwei Fragen stellen und auch darauf antworten. Warum ist Mai der Marienmonat? Und dann noch eine wichtigere, fundamentalere Frage: Warum ziemt es sich, zu Maria zu beten? Also zunächst die einfache Frage in Bezug auf den Maienmonat. Dieser Marienmonat wurde ganz besonders durch Papst Leo XIII. Zum Ende des 19. Jahrhunderts populär gemacht. Dieser fromme Papst schrieb nämlich in 6 Jahren 12 Enzykliken und 5 apostolische Briefe über den heiligen Rosenkranz. Ein Nachfolger Petri, der eine solch wichtige und monumentale Frömmigkeitsübung so eifrig fördert, erweist sich für wahr als Seelenhirte, dem die Verherrlichung Gottes und die Heiligung unsterblicher Seelen wahrhaft am Herzen liegt. Denn nach dem liturgischen Gebet, wie Sie das wissen, gibt es nämlich kein schöneres, mächtigeres oder nützlicheres Gebet als den heiligen Rosenkranz. Er ist ein tiefes Gebet, das allen zugänglich ist, das überall, auch unterwegs, allein oder in Gemeinschaft gebetet werden kann. Die Wurzeln dieser schönen Mai-Devotion liegen aber noch weiter zurück, nämlich in Rom im späten 18. Jahrhundert. Dort war ein Pater Latomia am römischen Kolleg der Jesuiten tätig. Und um dem Glaubensabfall und der Unmoral unter den Studenten entgegenzuwirken, gelobte er den Monat Mai, Maria zu weihen. Und von Rom breitete sich dann diese Frömmigkeitsübung praktisch auf jede katholische Kirche aus. Und dieser Brauch ist wirklich das älteste Beispiel einer Devotion, die sich über einen ganzen Monat erstreckt. Nun, warum aber der Mai? In der klassischen westlichen Kultur der Griechen und Römer wurde der Mai als die Saison des Anfangs neuen Lebens betrachtet. In der griechischen Welt war der Mai der Göttin Artemis geweiht. Das war auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. In der römischen Kultur war der Maimonat mit Flora, der Göttin der Blüte, verbunden. Das führte zum Brauch des 6-tägigen Ludi Flore oder Blumenspiele ganz am Ende vom April zur Vorbereitung auf den Mai. Es scheint, dass die alte Tradition des mit dem Mai verbundenen neuen Lebens und der Fruchtbarkeit zu dem Bewusstsein führte, dass er durchaus der Monat der Mutterschaft sei. In der römischen Kultur war dies der offizielle Anfang des Frühlings, dieser neuen Geburt, wenn die Natur zu neuem Leben ersteht und so die Mutterschaft von Mutter Erde bezeugt. In vielen Ländern von Ost und West wird eben der Muttertag darum im Mai gefeiert. So, jetzt zur schwierigeren und interessanteren Frage, nämlich: Warum soll man als Christ überhaupt zu Maria beten? Nicht? Sie wissen, dass es viele gibt, die sich Christen nennen und die, um es gelinde zu sagen, davon abraten, beziehungsweise es einem verbieten wollen, dass man zu Maria betet. Zunächst einmal wissen wir natürlich, dass es nur einen Mittler gibt. Nicht? Der Katholizismus ist absolut davon überzeugt, gemäß der berühmten Stelle, nicht im Brief an Timotheus, im ersten Brief, 2. Kapitel, 5. Vers. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das Heilige Konzil von Trient bestätigt diese Lehre dort, wo es von der Anrufung der Heiligen spricht. Das ist in der 25. Sitzung dieses Konzils. Ich zitiere: Die Heiligen, die gemeinsam mit Christus herrschen, bringen ihre Gebete für die Menschen Gott dar. Es ist gut und nützlich, sie demütig anzurufen und um Wohltaten von Gott, durch dessen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, zu erlangen, der allein unser Erlöser und Heiland ist, zu ihren Fürbitten, Hilfe und Beistand Zuflucht zu nehmen. Jene aber denken gottlos, die leugnen, dass man die Heiligen, die im Genuss der ewigen Seligkeit im Himmel sind, anrufen müsse, oder die, welche behaupten, dass dieselben entweder nicht für die Menschen beten oder dass es Götzendienst sei, wenn wir sie anrufen, um für uns einzeln zu beten oder dem Wort Gottes und der Ehre Jesu Christi, des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen, widerstreite. Also die Kirche bestätigt nicht die Schrift, die göttlich inspiriert ist und ihr anvertraut ist, und sagt, natürlich gibt es nur einen Mittler, aber zugleich sagt sie, dass es heilsam ist, die Heiligen anzurufen. Wir Katholiken sind davon überzeugt, dass Christus allein durch seinen Kreuzestod uns erlöst hat. Nicht erst die Ursache unserer Erlösung. So hat er uns mit Gott versöhnt und lässt uns hier an seiner Gnade und hinach an seiner Gloria teilhaben. Kein göttliches Geschenk wird uns zuteil, außer durch Christus und die Verdienste seiner heiligsten Passion. Darum hat jedes Gebet, das wir oder die allerseligste Jungfrau Maria, die Engel und Heiligen sprechen, seine Wirksamkeit nur durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Heiligen gesellen ihre Gebete den unsrigen bei. Obwohl sie aufgrund ihrer größeren Heiligkeit Gott besonders wohlgefällig sind, so helfen sie uns nur durch die Verdienste des einen Mittlers. Wie so oft ist es nicht entweder oder. Die Anrufung der Heiligen, die Verehrung der Heiligen ist der Anerkennung als Christus, der Quelle des ewigen Lebens, der Erlösung der Menschen, genauso wenig entgegengesetzt, wie die Beobachtung des 4. Gebotes sich dem 1. Gebot widersetzt. Nicht? In den 10 Geboten haben wir es. Natürlich ist Gott, dem alle Ehre gebührt, und trotzdem verlangt er, dass wir Vater und Mutter, dass wir die Autorität ehren, weil eben das alles auf ihn hingeordnet ist. Also wenn wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen in diesem Abschnitt, nicht dem 1. Timotheusbrief, wenn wir mal die Verse 1 bis 4 lesen, dann werden wir sehen, wie aufschlussreich das ist. Nicht, das ist immer wichtig, dass man eine Passage der Heiligen Schrift immer im Kontext, im Zusammenhang liest. Und die Leute, die dann mit Schlussfolgerungen uns entgegentreten, die dem Glauben, die der Lehre der Kirche widersprechen, die haben eben diese Passage dann oft nicht im Zusammenhang gelesen. Nicht wie diese berühmte in den Psalmen, da steht ja drin, dass es keinen Gott gibt. Wussten sie das nicht? Die Heilige Schrift sagt, dass es keinen Gott gibt. Es gibt keinen Gott, steht in den Psalmen. Ja gut, man liest davor, Der Tor spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Also Vers 1 bis 4. Vor allem ermahne ich dich, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen zu verrichten für alle Menschen, für Könige und alle Obrigkeiten, auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und dann kommt dieser Abschnitt, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der heilige Paulus fordert die Christen auf, für andere zu beten. Wenn wir die Heiligen anrufen, tun wir nichts anderes. Wir wenden uns auch an Christen und bitten um ihr Gebet. Und der heilige Paulus sagt, wenn man das tut, er tut es ja selbst, und wenn man darauf antwortet, auf diese Einladung, dann ist das gut und wohlgefällig vor Gott. Und nichts anderes tun die Heiligen. Das heißt, ja, es gibt nur einen Mittler, aber es gibt zweitrangige, untergeordnete Mittler. Nicht, wie der heilige Paulus zu den unvollkommenen Heiligen hier in seinem Brief zu den unvollkommenen Heiligen auf Erden beten darf, um wie viel mehr muss es gut und wohlgefällig vor Gott sein, wenn wir die vollkommenen Heiligen, ja die Königin der Heiligen im Himmel anrufen. Christus ist der hauptsächliche Mittler, was aber sekundäre oder untergeordnete Mittler nicht ausschließt. Nicht, was ich mittels meiner Hände tue, das habe ich getan. Nicht? Die Augen haben auch noch mitgeholfen. Und sogar, was ich durch ein separates Werkzeug tue, das habe ich getan. Nicht, wenn ich mir mit dem Hammer, anstatt auf den Nagel zu hauen, auf meinen Finger hau, dann brauche ich dem Hammer keine Vorwürfe zu machen, sondern mir selbst. Denn was ich durch ein Werkzeug tue, das habe ich getan. Und genauso wirkt Christus alles Übernatürliche, Heilsbezogene durch die lebendige, mit ihm, dem Haupt, verbundenen Glieder seines mystischen Leibes. Das heißt, ja, Christus könnte alles alleine tun, aber er wollte eben einen mystischen Leib haben, eine Verbindung mit den Christen und ihnen auch eine Teilnahme geben, nicht an dem größten Werk Gottes, größer als die Schöpfung, nämlich die Erlösung. Nicht das eben Gesagte ergibt sich logisch aus der Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, die alle Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Denn durch das Taufsakrament wurden wir Christus eingegliedert. Ihr seid Christi Leib, einzeln genommen dessen Glieder, sagt der heilige Paulus. 1 Korinther 12, 27. Er, das heißt Christus, ist das Haupt der Kirche. Kolosserbrief 1, 18. Der Christ ist so innig mit Christus verbunden, dass Jesus zum Christen und nicht Christusverfolger Saulus sagen konnte: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Nicht Saulus, warum verfolgst du meine Jünger? Warum verfolgst du mich? Der Saulus hat nie Christus während seinem Wandel auf Erden verfolgt. Er hat die Christen aber natürlich ganz besonders verfolgt. Nicht? Aber das ist halt so. Nicht? Wenn man auf den Fuß tritt, dann beklagt sich das Haupt. Und weiters sagt der Herr, wenn euch jemand einen Becher Wassers zu trinken gibt, darum, weil ihr Christus angehört, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Markus 9, 41. Und weiter, der Christ, der seinen Körper zur Unzucht missbraucht, macht Christi Glieder zu Gliedern der Boshaftigkeit. zitiere den heiligen Paulus im 1. Korintherbrief, 6. Kapitel, Vers 15 und 19. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Buhlerin machen? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, dass ihr somit nicht euch selbst gehört? Nicht? Was für eine innigere Verbindung gibt's als zwischen unserem Körper und uns selbst? Was für eine innigere Verbindung gibt's zwischen Christus als zwischen seinem mystischen Körper, seinem mystischen Leib, der Kirche und ihm selbst? Gott will, dass wir zu Maria beten, weil ein solches Gebet unaussprechlich kostbar ist. Wir wissen das aus Erfahrung, gewisse Wohltaten spendet Gott nur, wenn wir uns an einen sekundären oder zweitrangigen Handelnden oder an eine Zweitursache wenden. Das heißt, es sind Dinge, die er selber tun könnte, aber er tut sie nur durch eine seiner Geschöpfe. Denken Sie zum Beispiel an Sodom, nicht, dass verschont worden wäre. Warum? Aufgrund des Gebets des Abraham. Und Naaman, der wurde von seiner Lepra geheilt durch den Jordanfluss. Nicht? Er musste hinabsteigen und sich da waschen. Natürlich, die Tatsache, dass es sehr gut ist, durch die Mutter Gottes zu Gott zu beten, heißt nicht, dass wir uns nicht direkt an den lieben Gott wenden dürfen. Natürlich. Ich bitte auch immer meine eigene irdische, leibliche Mutter um ihr Gebet. Was soll daran falsch sein? Darf ich das nicht tun? Und wenn man die Mutter Gottes auf Erden begegnen würde, dann würde ich sie auch um ihr Gebet bitten. Und das würde sie mir sicherlich gewähren. Aber in ihrem vollkommeneren Zustand mit Christus im Himmel ist es ihr nicht weniger möglich, mir zu helfen. Man täuscht sich, wenn man meint, dass ein direkt an Gott gerichtetes Gebet unbedingt mächtiger ist. Denn Jesus Christus ist im Himmel wie auch auf Erden dazu geneigt, seine Mutter zu ehren. Und das tut er, indem er bestimmte besondere Gnaden erhört, beziehungsweise schenkt, Gebete erhört, auf die Fürsprache seiner Mutter hin. Nicht, weil wir drum gebeten haben, sondern weil sie drum gebeten haben. Kennt man auch irgendwo in den Familien, also in den guten Ehen. Nicht, wenn das Kind dann kommt und den Papa fragt, dann sagt er, muss doch die Mama fragen. Nicht? Beziehungsweise, wann haben wir größere Chancen, wenn man selbst zum Papa geht oder wenn die Mama geht? Wie gesagt, in den guten Familien und in den guten Ehen. Nicht die Geschehnisse der Hochzeit zu Kana im 2. Kapitel des Johannesevangeliums, die sind uns noch frisch im Gedächtnis von dem schönen Fest. Genau, Patrona Bavaria. Richtig. Nichts ist unmöglich, wenn Maria darum bittet. Wende ich mich an Maria, so erbitte ich wirklich etwas von Gott, weil nämlich die Mutter Gottes auch den Herrgott bitten muss. Es ist ja nicht so, dass ich sage, aha, jetzt brauche ich lieben Gott nichts. Den brauche ich jetzt nicht. Na, ich habe ja Maria, die frage ich jetzt. Nein, sie wendet sich an den lieben Gott für mich. Nicht? Sie gibt eben diese Bitte weiter. Ich sage Ave Maria, gegrüßet seist du Maria, und sie sagt Ave Jesus. Aber dann bitten halt zwei Leute um die Gnade, ist doch besser. Und besonders, wenn die andere Beterin die Gottesmutter selbst ist. Aber stimmt's nicht, dass Gott uns mehr liebt, als Maria uns liebt? Natürlich stimmt das. Nichts könnte der Wahrheit mehr entsprechen. Aber Gott liebt auch Maria mehr als uns, als mich. Darf man nicht vergessen. Nicht? Er hätte Maria nicht gebraucht, aber er hat Maria brauchen wollen. Nicht? Eine Mutter ist so etwas Besonderes, dass Gott seine eigene Mutter haben wollte und darum hat er sie für sich selbst erschaffen. Denn er hätte ja genauso wie Adam hier als erwachsener Mann herabkommen können. Nein, er wollte eine Mutter haben und er hat halt das für die Mutter getan, was jeder von uns für seine Mutter getan hätte. Ja, hat sie natürlich mit größter Güte und Schönheit des Leibes und der Seele ausgestattet. Hätten wir ja auch getan. Nicht, wenn wir die Macht dazu gehabt hätten. Niemand antwortete so großzügig auf, niemand war dankbarer für und demütigte sich mehr ob der göttlichen Gnaden und Talente als die allerseligste Jungfrau Maria. Und weil sie ihm eben wohlgefälliger ist, darum hat der Herrgott eine größere Bereitschaft, ihr den Gefallen zu erweisen. Das Gebet des Gerechten vermag viel, lehrt der heilige Jakobus, und wie viel mehr das Gebet der größten Heiligen, der Königin aller Heiligen, der allerseligsten Jungfrau Maria. Jetzt möchte ich noch kurz den heiligen Thomas zitieren, um folgende Frage zu beantworten. Nicht, dass alles gut und schön, Mutter Gottes für uns betet, das ist auch besser so, wir haben die Gründe verstanden, zumindest einige Gründe, aber kann sie uns überhaupt hören? Heilige Thomas behandelt diese Frage im Allgemeinen, nicht auf die Mutter Gottes bezogen, aber einfach in Bezug auf die Heiligen und fragt eben, ob die Heiligen im Himmel unsere Gebete hören können. Für die, die es wissen wollen, das ist im Zusatz der Summa Theologica, der theologischen Summe oder im Anhang, ja Anhang ist es nicht, Zusatz eben, Supplementum in der 72. Frage im ersten Artikel. Ich zitiere den Aquinaten. Die göttliche Essenz, Essenz kann man auch sagen, das Wesen, nicht? Das göttliche Wesen ist ein hinreichendes Medium, um alles zu wissen. Gut, Medium ist das, was uns erlaubt, etwas zu tun. Zum Beispiel, wenn es keine Luft, keine Moleküle gibt, dann könnte ich mich hier nicht hören. Da müssen nämlich Moleküle schwingen. Deswegen ist die Luft das Medium, das es mir erlaubt zu hören, beziehungsweise zu sprechen, dass sie mich hören kann. Nicht? Also, das göttliche Wesen ist ein hinreichendes Medium, um alles zu wissen. Gott, indem er sein Wesen betrachtet, sieht alle Dinge. Ja, er schaut sich selbst an und sieht alles andere. Daraus folgt nicht, dass alle, die sein Wesen sehen, alles wissen, sondern nur jene, die die göttliche Essenz, das göttliche Wesen erfassen. Das heißt, um alles zu wissen, müsste man Gott so kennen, wie er ist. Nicht, je mehr man Gott kennt, desto je mehr man sein Wesen erfasst im Himmel, desto mehr kann man auch wissen. Jeder Heilige muss im göttlichen Wesen so viele andere Dinge sehen, als die Vollkommenheit seiner Glückseligkeit verlangt. Denn die Vollkommenheit der menschlichen Glückseligkeit zwingt ihn, alles zu haben, was auch immer er will und nichts vergeblich zu wollen. Nicht, wir sind nur glücklich, wenn wir alles haben, was wir wollen. Offensichtlich. Das ändert sich nichts dran im Himmel. Und jeder will mit einem rechten Willen das wissen, was ihn betrifft. Ist auch menschlich. Vielleicht wir übertreiben das ganz leicht, aber die Heiligen haben das auch im Himmel. Sie, die Heiligen, wollen wissen, was sie betrifft, und darum folgt, dass sie es im Wort erkennen. Das Wort ist nicht die zweite Person, Christus, der menschgewordene Gottessohn, den wir im Himmel anschauen dürfen. Dieses Wort, das bringt die ganze Fülle des göttlichen Wesens zum Ausdruck. Es ist nicht der heilige Thomas. Zurück zum heiligen Thomas. Es ist ihrer Herrlichkeit eigen, dass sie den Bedürftigen beistehen für ihre Erlösung. Das gehört zum Heiligsein im Himmel dazu, dass man anderen helfen muss, helfen will, damit die auch in den Hafen des Heiles in den Himmel kommen. Denn so sind sie Gottes Mitarbeiter. Denn nichts ist gottähnlicher als das. Die Heiligen kennen solche Sachen, als zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind. Das heißt, sie wissen alles, was sie brauchen, damit sie uns helfen können, in den Himmel zu kommen. Damit sie den Sündern helfen können, dass sie sich bekehren können. Damit sie den Gerechten helfen können, dass sie gerechter, heiliger, Christusähnlicher werden können. Sie kennen im Wort die Gelöbnisse, Devotionen und Gebete jener, die ihre Hilfe erflehen. Soweit der heilige Thomas. Also je mehr man das göttliche Wesen im Himmel erfassen kann, desto mehr kann man auch alle anderen Dinge erkennen. Und weil nur Gott sein eigenes Wesen völlig erfasst, völlig versteht, deswegen weiß auch nur er alles. Nicht die Engel, die höher stehen im Engelchor, in der Engelhierarchie, die wissen auch mehr über die Dinge außerhalb der göttlichen Anschauung. Und die können auch die niedrigeren Engel belehren, erleuchten. Und wie sehr man das göttliche Wesen im Himmel erkennt, das wissen sie, das hängt davon ab, mit wie viel Gottesliebe im Herzen man seinen letzten Atemzug tut, beziehungsweise nicht, wenn sich die Seele vom Körper dann trennt, wenn der Tod wirklich eintritt. Und die Seele, die am meisten mit Gottesliebe brannte, das wissen Sie, das war die allerseligste Jungfrau Maria. Und darum kennt sie natürlich Gott am besten, darum erfasst sie das göttliche Wesen am meisten von allen Geschöpfen, mehr als die Engel. Aber darum kennt sie natürlich auch viel besser als die anderen Heiligen unsere Nöte. Na, sie wissen, dass niemand über der allerseligsten Jungfrau Maria steht, nicht mal die Engel, da ist nur Gott. Und alles andere, alle anderen sind unter ihr. Und zwar nicht nur deswegen, aufgrund ihrer Funktion als Gottesmutter, sondern eben, weil ihre Auserwählung und ihre Zusammenarbeit mit der Gnade, ihre Antwort auf die Gnade, dazu geführt hat, dass sie eben ganz erfüllt war von dieser Liebe. Sie sehen, dass sich das ganz besonders auf die allerseligste Jungfrau Maria anwenden lässt, was der heilige Thomas gesagt hat. Und jetzt die letzte Frage. Also, Maria, sie kann uns helfen, sie kann uns hören, aber will sie uns helfen? Oder ist sie vielleicht durch den Genuss Gottes im Himmel ganz absorbiert, dass ihr unsere Nöte gleichgültig wären? Kennen wir doch von uns, nicht? Wenn irgendwas Angenehmes oder Gutes uns wirklich beschäftigt, dann gehen oft die Nöte der anderen völlig an uns vorbei. Ist natürlich undenkbar bei der allerseligsten Jungfrau Maria. Nicht? Darauf kann ich nur verächtlich mit dem Propheten antworten. Isaias 49, 15. Vergisst wohl eine Mutter ihr Kind, erbarmt sie sich nicht der Frucht ihres Leibes und vergesse sie es auch, ich vergesse dich nicht. Maria ist so gütig, dass niemand über eigenes Leid solche Betrübnis fühlen könnte wie Maria über Fremdes. Niemand könnte über sein eigenes Leiden mehr Betrübnis empfinden als die allerseligste Jungfrau Maria über die Leiden der anderen. Und warum? Weil nämlich die Liebe Mariens zu uns größer ist als unsere Eigenliebe. Erinnern Sie sich alle im Buche Genesis, 32. Kapitel, da gibt es doch diese seltsame Geschichte, die sich ereignet zwischen Jakob und dem Engel. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll. Ist schon ein bisschen spät. Soll ich das vorlesen oder ist das frisch vorlesen? Das wird dann mein Abschluss. Also Genesis 32. Es geht hier um Jakob. Doch er erhob sich noch in jener Nacht, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde sowie seine 11 Söhne und überschritt die Furt des Jabok. Er nahm sie, setzte sie über den Fluss und brachte dann seine übrige Habe hinüber. Jakob blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm bis zum Anbruch der Morgenröte. Als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen könne, berührte er ihn am Hüftgelenk, sodass Jakobs Hüftgelenk sich ausrenkte, während er mit ihm rang. Jener sagte, lass mich los, denn die Morgenröte bricht an. Doch er erwiderte, ich lasse dich nicht los, ehe du mich gesegnet hast. Jener fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Jener aber sagte, du sollst hinfort nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und den Sieg davongetragen. Da bat Jakob, tu mir doch deinen Namen kund. Er erwiderte, warum fragst du mich nach meinem Namen? Alsdann segnete er ihn. Jakob nannte den Ort Penuel, denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Als er Penuel hinter sich hatte, ging vor ihm die Sonne auf, er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Das ist die Geschichte. Nicht? Und das entspricht wirklich der Realität, die wir alle in unserem christlichen Leben erfahren, dass wir nicht nur mit uns selbst zu ringen haben und mit anderen Menschen, dass wir nicht nur mit uns selbst geduldig sein müssen und mit anderen, sondern auch mit dem lieben Gott. Also, in Bezug auf den Sieg, den Jakob über den Engel davontrug, drückte sich einmal eine fromme Seele folgendermaßen aus. O Maria, meine Herrin und unbefleckte Mutter Jesu Christi, ich verlange mit dem Gottmenschen zu kämpfen, nicht mit den eigenen Verdiensten bewaffnet, sondern mit den deinigen. Tatsächlich wird jeder, der sich Maria vertrauensvoll anvertraut hat, erfahren, wie mächtig und stark man bei Jesus Christus ist, wenn man mit den Verdiensten und der Vermittlung der über alles ehrwürdigen Gottesmutter ausgerüstet ist, die, wie der heilige Augustinus sagt, durch die Liebe den Allmächtigen besiegt hat. Vergelt's Gott. Ich will noch ein passendes Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jungfrau Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Dein im Leben, dein im Tod, dein in Unglück, Angst und Not, dein im Kreuz und bitterem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Mutter, auf dich hoff und bau ich, Mutter zu dir ruf und seufz ich. Mutter, du Gütigste, steh mir bei, Mutter, du Mächtigste, Schutz mir verleih. O Mutter, so komm, hilf beten mir, o Mutter, so komm, hilf streiten mir, o Mutter, so komm, hilf leiden mir. O Mutter, so komm und bleib bei mir. Du kannst mir helfen, o Mächtigste. Du willst mir ja helfen, o Gütigste. Du musst mir nun helfen, o Treueste. Du wirst mir auch helfen, Barmherzigste. O Mutter der Gnade, der Christenhaft, Du Zuflucht der Sünder, des Heiles Wort. Du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier. Du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier. Wer hat dir umsonst deine Hilfe angefleht? Wann hast du vergessen ein kindlich Gebet? Drum rufe ich beharrlich in Kreuz und in Leid. Maria hilft immer, sie hilft jederzeit. Ich rufe voll Vertrauen im Leiden und Tod. Maria hilft immer in jeglicher Not. So glaube ich und lebe und sterbe darauf. Maria hilft mir in den Himmel hinauf. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.